Die Heiligkeit Gottes ist heute das Thema und es ist kein leichtes. Wir haben oft ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Wort und zu dieser Eigenschaft Gottes. Aber wir befinden uns ja gerade in einer Predigtreihe, in der wir miteinander das Wesen Gottes, kannst du mal reinklicken? Bloß das Ding funktioniert nicht. In der wir miteinander durch die Kultur eines einladenden Glaubens vertiefen wollen und dabei den Wert der Vertrautheit mit Gott entdecken wollen, kennenlernen wollen, was es bedeutet zu glauben. Denn Glauben bedeutet nicht, dass ich etwas weiß, dass ich etwas für wahr halte. Glauben ist eine Beziehung, ist ein Vertrauensverhältnis zu dem lebendigen Gott. Und darum sagen wir, wenn wir einladend glauben wollen, dann brauchen wir eine Vertrautheit mit dem Wesen Gottes. Und darum haben wir uns letzte Woche miteinander, du musst klicken, ich sag dir mal weiter, irgendwie, die Batterien sind frisch gewechselt, aber trotzdem nicht, haben wir uns angeschaut, was es bedeutet, vertraut mit dem Wesen Gottes zu sein. Und wir haben gesehen, dass Jesus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Dass Jesus derjenige ist, an dem Gott plötzlich greifbar wird. Das nächste Bild. Und in ihm können wir Gott erkennen und lieben lernen, weil Gott sich greifbar macht. Aber wir haben auch gesehen, dass wenn wir uns Bilder von Gott machen, dass es da zu einer Spannung kommt, dass wir Probleme kriegen können. Dass unsere Bilder von Gott, das nächste Bild, unsere Gottesbilder uns manchmal behindern können, weil sie Gott eingrenzen auf unsere Erfahrung, auf unseren Horizont, auf unsere Biografie, auf unsere Theologie. Und dann wird Gott plötzlich ganz klein. Aber wir haben auch gesehen, dass Gott uns einlädt. Dass Gott uns einlädt, ihn kennen, ihn lieben zu lernen. Dass er sagt, komm und lerne mich kennen. Und heute geht es um Jesus, den ganz anderen, den Heiligen. Und das ist etwas, was wir schwer greifen können. Dass Gott uns einlädt und dass Gott uns liebt, das haben wir gehört und sagen, ja, das ist nett, das ist so schön. Aber bei dem heiligen Gott, da wird es ungemütlich. Und das verspreche ich euch. Es wird heute ungemütlich für euch. Es wird einige Sachen geben, die werden euch nicht gefallen. Und vielleicht werdet ihr euch sogar ärgern. Ist okay. Ich komme damit klar. Die Frage ist, ob du damit klarkommst, mit dem Ärger zu leben. Oder ob du lieber deinen Ärger gegen Frieden eintauschen willst. Warum? Das sehen wir nachher. Und wir schauen uns nochmal den Text aus Kolosser an. Er, der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, vor allem Geschaffenen war er da. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, ob Throne oder Herrschaftsbereiche, ob Mächte oder Gewalten. Alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat in ihm sein Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erste der Toten, der neu geboren wurde. In jeder Hinsicht sollte er der Erste sein. Denn so hat es Gott beschlossen. Mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm gegenwärtig sein. Und er wollte, dass alles durch ihn Versöhnung erfährt. In ihm sollte alles zum Ziel kommen, denn er hat Frieden gestiftet durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ja, durch ihn wurde alles versöhnt, auf der Erde wie im Himmel. Dieser Text beschreibt Jesus und wir merken, wie wir es eben in diesem Lied gesungen haben, was für ein Mensch. Was ist das für ein Mensch, auf den diese Attribute alle zutreffen? Wir merken, das passt nicht, das ist alles andere als das, was wir von einem Menschen kennen. Was ist das für ein Mensch? Die Bibel benutzt für genau diese Frage das Wort heilig. Sie sagt, heilig ist anders. Das ist ausgesondert. Das ist nicht in dein Schema passend. Es ist nicht das Gewöhnliche, das Profane, sondern es ist heilig. Es ist so anders, dass du es nicht beschreiben kannst. Und das Interessante ist, dass auf Jesus dieses Wort heilig nur an zwei Stellen im Neuen Testament verwendet wird. Einmal in der Offenbarung, das sehen wir als nächste Stelle. Nochmal weiter. Genau, Offenbarung 3, Vers 7. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Und so weiter. Da sagt Jesus von sich selbst, dass er der Heilige ist. Und einmal in 1. Johannes 2, Vers 20. Doch ihr habt die Salbung empfangen von dem, der heilig ist, Jesus Christus. Dadurch seid ihr alle in den Besitz der Erkenntnis gekommen. In den Evangelien finden wir nur eine Stelle, wo Jesus als der Heilige Israels bezeichnet wird. Ich soll rübergehen. Danke, alles klar. Der Heilige Israels bezeichnet wird. Und das ist ein Titel, der aus dem Alten Testament kommt. Und das machen noch nicht mal Menschen. Das macht ein Dämon. Ein Dämon nennt Jesus den Heiligen Israels. Und wir merken, da ist etwas anders an diesem Menschen. Denn Jesus ist anders. Er ist heilig. In ihm ist diese Lebensmacht Gottes. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Definition. Was ist denn Heiligkeit? Was bedeutet denn heilig? Wir verbinden oft so, das ist ja ein ganz Heiliger. Wir verbinden damit Menschen, die eine besondere Moral haben, die besonders vollkommen sind. Und oft nicht positiv. So ein richtig heiliger Typ, ne? Aber Heiligkeit bedeutet eigentlich, dass etwas einzigartig, unvergleichlich ist. Und in der Bibel ist es nicht nur einzigartig, das gibt es nicht nochmal, sondern in der Bibel ist die Heiligkeit angelehnt oder verknüpft mit der gewaltigen Macht Gottes, Leben zu schaffen. Darin ist Gott einzigartig. Und damit beginnt im Grunde der Schöpfungsbericht. Die Bibel beginnt mit diesem Statement, denn alle Leute um Israel herum hatten eine Entstehungssage, eine Geschichte, wie die Welt entstanden ist. Und da gab es Götter, die kämpften miteinander und der eine schuf das und der andere schuf das. Und die Bibel geht hin und sagt, in einem Anfang sagte Gott, es werde Licht. Boom. Und dann sagt er das und dann sagt er das. Und die Menschen versuchen seitdem zu erforschen, was er mit einem Wort ausgesagt hat. Das ist unvergleichlich, das kann man nicht in einen Verstand bringen. Das kann man nicht greifen, das kann man nicht irgendwie unter Kontrolle bringen. Da ist eine Macht, die Leben schafft, die so gewaltig ist, dass unser Verstand noch nicht mal annähernd daran reichen kann. Das ist Heiligkeit. Und Mirjam versucht es in 2. Mose so aufzugreifen und sagt, wer ist wie du, Herr, unter den Göttern? Wer ist so heilig, so gewaltig wie du? Furchtbar sind deine Taten, wenn du Wunder tust. Sie hat noch die Plagen im Kopf. Da schickt Gott plötzlich Plagen, die gewaltig sind, um das Volk zu befreien. Der ist ein Gott, der lässt sich nicht einsperren in irgendwelche Muster. Und das ist heilig. Und das sehen wir an Jesus. Heiligkeit ist nicht nur ein Attribut von Gott. Heiligkeit durchzieht sein ganzes Wesen. Also wenn ich jetzt dieses Bild nehme, dann ist Heiligkeit nicht hier irgendwie drin, sondern, jetzt bräuchten wir die Kamera. Ich hoffe, die Kameraleute eskalieren. Ups. Ist Kreide, geht weg, kein Problem. Heiligkeit ist etwas, was das Wesen Gottes ganz durchdringt. Es ist ganz da. Es ist nicht nur ein Teil von ihm, er ist heilig. Er ist ganz heilig. Und alle anderen Eigenschaften, die mit ihm verbunden sind, sind damit auch heilig. Er ist damit gleichzeitig der Heilige Richter, der nicht nur Gericht spricht und sagt, wie schlecht du bist, was du alles falsch gemacht hast, sondern er ist der, der dafür da ist, um dich zu retten. Der Richter, der selbst das Urteil empfangen hat. Er ist der Heilige Vater. Und damit ist er anders. Der ist mehr als der Vater, den du vielleicht erlebt hast. Vielleicht hast du gar keinen Vater erlebt, aber du hast vielleicht einen Vater erlebt, der mehr ein Richter als ein Vater war. Gott ist heilig, er ist anders. Er ist anders als das Bild, was du von einem Vater hast. Er passt nicht in dein Schema, er passt nicht in dein Bild hinein, in deine Vorstellungskraft hinein. Er ist heilig. Und oft vergessen wir es oder oft können wir ganz schlecht damit umgehen und damit verlieren wir einen sehr wesentlichen Teil unseres Verständnisses mit Gott. Wir beschneiden ihn auf unsere Bilder. Dabei sprengt Gott unsere Vorstellungskraft. Denn er sagt über sich, dass er heilig ist. Und jeder, der in Begegnung mit ihm kommt, sagt, er ist heilig. Er ist der heilige Vater. Der ganz andere Vater. Der dich auf eine Art und Weise liebt, wie es ein irdischer Vater nie tun könnte. Der selbst nach durchwachten Nächten dich in den Arm nimmt, dich tröstet. Was ich schon manchmal nicht mehr konnte, weil ich einfach am Ende war. Keine Geduld mehr hatte. Nach einer 60-Stunden-Woche, wenn mein Sohn mir irgendwas erzählt, dann dachte ich, oh, halt bitte die Backen. Nee, der heilige Vater geht hin und sagt, komm her, mein Sohn, komm her, meine Tochter, schütte mir dein Herz aus. Ich will deine Ideen für Gemeinde hören. Egal wie klein oder unbedeutend du dich da fühlst, er ist der heilige Vater, der El-Roi, der Gott, der dich sieht. Er ist anders als das, was du dir vorstellst. Er ist mehr. Er ist mehr als der Freund. Er ist nicht dein Best Buddy. Er ist ein Freund, der dir auch die Wahrheit sagt. Der dir sagt, du, da bist du schuldig geworden. Und dann sagt er dir nicht nur, oh, guck mal, wie schlecht du bist, sondern er sagt, komm, wir gehen da zusammen raus. Jesus sagt von sich selbst, er ist der Freund, Johannes 15, Vers 15. Und er ist der heilige Tröster. Und dieses Attribut kann man auf alle Wesensheiten ansetzen. Denn Gott ist heilig in seinem Wesen durch und durch. Aber das ist nicht immer angenehm. Heiligkeit bedeutet, dass er anders ist. Und genau da kommt unser Problem rein. Jetzt kannst du wieder rausklicken. In die PowerPoint. Genau da kommt unser Problem mit Heiligkeit. Denn weil er anders ist, ist es für uns oft schwierig, damit umzugehen. Wenn er nämlich immer anders ist, wer sagt denn, dass er nicht willkürlich ist? Denn es gibt Religionen und ganz viele Religionen, der Islam zum Beispiel, da ist Gott heilig. Im Islam ist Gott viel heiliger, als wir es im Christentum haben, viel heiliger. Er ist so heilig, dass kein Muslime dir sagen kann, ob er gerettet ist oder nicht. Weil ich keine Ahnung habe, wie Gott entscheidet. Da ist Willkür. Da ist Gott so heilig, da kann ich mich auf nichts verlassen. Aber in Jesus macht sich Gott greifbar. Er beschränkt sich und sagt, darauf kannst du dich verlassen. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich liebe dich. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde greifbar. Ich bin nicht willkürlich. Ich bin treu. Ich bin gut. Ich bin Liebe. Anders als du Liebe je definieren kannst, weil es viel weiter ist. Aber ich bin Liebe. Ich bin treu. Ich bin heilig. Und dann stehen wir da. Und müssen uns damit auseinandersetzen. Und vielleicht hast du das erlebt, dass du ein Bild von Gott hattest. Von Gott, dem Vater. Und du hast etwas erwartet. Du hattest ein Bild von Gott in deinem Kopf, in deinem Herzen. Du hast gesagt, so muss sich ein Vater verhalten. Und Gott hat sich nicht so verhalten. Du hast gesagt, ich will jetzt den und den Weg gehen. Und ich brauche dich, Gott. Aber Gott hast du plötzlich nicht gesehen. Er hat nicht so reagiert, wie du es wolltest. Muss er nicht. Das heißt aber nicht, dass er nicht der heilige Vater ist. Vielleicht hast du dich verletzt, bist krank geworden, obwohl du Gesundheit brauchtest und darauf gehofft hast, ich habe doch gebetet. Ja, dann war er vielleicht der Vater, der es zugelassen hat, damit du aus diesem Leid etwas lernst. Ihn neuer kennenlernst. Denn Enttäuschung entsteht, wenn ich eine Erwartung habe, die plötzlich mit der Realität zusammenkrallt und ich merke, warte mal, ich habe mich getäuscht. Ich habe mich in meiner Erwartung getäuscht. Und dann gebe ich Gott die Schuld und sage, ja, du bist anders. Und Gott sagt, das habe ich dir von vornherein gesagt. Ich bin anders. Ich passe nicht in dein Schema. Aber ich bin immer gut. Und ich habe es dir bewiesen. Am Kreuz habe ich dir bewiesen, wie ich zu dir stehe. Und durch meinen Geist sage ich dir, ich bin immer da. Aber ich werde mich nicht nach deinen Maßstäben beugen. Ich bin anders. Aber ich meine es gut mit dir. Und vielleicht ist diese Predigt für dich da, damit du deine Enttäuschungen vor Gott bringen kannst und sagen kannst, du, es gab Situationen, da habe ich mir gewünscht, dass du mich siehst und ich habe mich so allein gefühlt. Gott hält das aus. Dann ist es eine Einladung, einen Frieden zu bekommen, der höher ist als alle Vernunft, weil er nicht von unserer Vernunft abhängt, sondern weil er von ihm abhängt. Er will unsere Enttäuschung oft zerbrechen und uns nehmen, damit wir auch befreit werden von allen Täuschungen. Denn jede Täuschung mit Gott kann ein Geschenk sein, dass du befreit wirst von deiner Täuschung und die Chance bekommst, ihn tiefer und näher kennenzulernen. Oder Kolosser 1, Vers 20. Er will, dass wir gerettet werden. Das ist seine Absicht. Dafür gibt er seinen Sohn in ihm. Das ist seine Grundabsicht. An dieser Bestimmung, zu der sich Gott selbst verpflichtet hat, geht nichts vorbei. Das ist sein Ziel. Und so ist es auch mit deinen Enttäuschungen. Er will dich von deinen Täuschungen befreien, damit du ihn tiefer und näher kennenlernen kannst. Aber es führt zu einer Spannung mit dem Thema Heiligkeit. Und die Spannung mit Gottes Heiligkeit ist, dass sie in einem Spannungsbogen zwischen Faszination und Sehnsucht und gleichzeitig zwischen Angst und Ablehnung ist. All diese Reaktionen erleben wir auf Jesu Heiligkeit. Kannst du die nächste Stelle anmachen? Hier ist der Bericht, wie Jesus ein Wunder vollbringt. Und alle erschraken sich und fragten sich gegenseitig, was ist das für eine neue Lehre? In ihr zeigt sich Gottes Macht und er gibt den bösen Geistern Befehle und sie gehorchten ihm. Da ist eine Faszination und ein Erstaunen. Was ist das für einer? Ich dachte, er wäre Zimmermann. Was ist das für ein? Der ist doch ganz anders. Was ist das für ein Typ, der sagt und ein Dämon weicht? Der spricht und jemand wird gesund. Was ist das für einer, der uns eine Lehre bringt, wo ich merke, da ist mehr drin, da ist eine Faszination drin. Und gleichzeitig ist da auch eine Schwierigkeit, eine Ablehnung. Als Simon Petrus sah, er erlebt ein gewaltiges Wunder. Und als Simon Petrus sah, wie plötzlich die Netze so voll sind mit Fischen, dass das Boot fast kentert. Als er das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir. Ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hat. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, boah, Petrus, verpasste Businessmöglichkeit. Jesus einmal im Monat kommen lassen und das war's. Du hast ausgesorgt, das ist doch super. Nee, nicht im Angesicht von Heiligkeit, nicht im Angesicht von Macht. Da ist nicht ein Kalkül dabei. Da ist die rohe, die gewaltige Lebenskraft Gottes. Da wird nicht überlegt, was könnte ich machen, sondern da erschreckt Petrus und sagt, nee, warte, das passt nicht. Deine Kraft und ich, wir passen nicht zusammen. Und diese Spannung haben wir im gesamten Neuen Testament. Da sind Leute, die sind fasziniert von Jesus. Und das ist das Interessante. Simon Petrus ist nicht nur erschrocken. Als Jesus ihn anspricht, verlässt er alles. Er verlässt diesen gewaltigen Fang und folgt lieber diesem Jesus nach. Ist bereit, in seiner Gegenwart zu gehen, statt bei dem zu bleiben, was er vorher hatte. Statt in jeder Kneipe immer wieder zu erzählen, hier Jungs, wisst ihr, was ich für ein Wunder erlebt habe? Statt in dem zu schwelgen, was er einmal erlebt hat, sagte, nee, ich will mit diesem Gott unterwegs sein. Ich will erleben, was der macht. Ich will mehr davon. Weil er berührt wurde von dieser Heiligkeit. Und unsere Spannung, wenn wir sie auflösen, wird's einseitig. Es wird einseitig, wenn wir die Spannung auflösen und nicht lernen, damit umzugehen. Denn Heiligkeit ist so gewaltig, dass wir nicht damit umgehen können. Wir können gar nicht vertraut damit umgehen. Wir haben gar keine Möglichkeiten dazu, mit dieser Kraft, mit dieser Größe, mit dieser Gewalt in irgendeiner Art und Weise umzugehen. Weder ich noch du. Nicht irgendein Mensch auf dieser Welt hat irgendeine Möglichkeit, mit dieser Kraft umzugehen. Und wir sehen es durch die Berichte der Bibel hindurch. Gott selbst sagt einmal, hey, wenn du mich siehst, wenn du mir begegnest, dann ist meine Kraft so gewaltig, du wirst sterben. Deine Existenz ist nicht darauf ausgelegt, mir auf diese Art und Weise zu begegnen. Jesaja, der im Thronsaal Gottes steht und die Füße sieht, sagt, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, geht nicht. Doch nicht ich. Ich kann damit nicht umgehen. Aber wir versuchen, diese Spannung trotzdem aufzulösen. Wir versuchen trotzdem, irgendwie damit umzugehen. Die Pharisäer haben es versucht, indem sie eine Erklärung gefunden haben für diese Heiligkeit, für diese Kraft. Sie sagten einfach, ach Jesus, die Kraft, mit der du hier wirkst, das ist nicht heilig, das ist nicht Gott. Du machst das mit der Kraft des Teufels. Boom, theologische Erklärung gefunden. Ich muss mich nicht mehr damit auseinandersetzen. Und das ist oft die Art, wie wir mit Heiligkeit umgehen. Es gibt unterschiedliche Methoden. Wir fühlen uns auf der einen Seite hingezogen und auf der anderen Seite abgestoßen und werden uns unserer Unzulänglichkeit bewusst. Uns wird plötzlich klar, wie schwach und ungenügend wir sind. Und wir denken dann, wie kann das sein, dass in diesem einen Gott diese Liebe, diese Zuwendung, diese Treue, diese Sanftheit und gleichzeitig diese schreckliche Kraft, diese vernichtende Heiligkeit da ist. In Jesus vereint sich das. Und C.S. Lewis hat das einmal sehr schön gesagt in dem Wunder von Narnia. Da beschreibt er dieses Land, wo Aslan, der König, lebt. Und er beschreibt diesen Aslan, der für Jesus steht, diesen Löwen. Und er sagt, das ist kein zahmer Löwe. Der ist nicht zahm. Wenn du ihm begegnest, dann ist es aus mit dir, wenn du nicht sein Freund bist. Und dann sagt Aslan einmal, die Menschen, die nicht in Narnia waren, die diese Welt erlebt haben, wo ich regiere, denken manchmal, dass etwas nicht gleichzeitig gut und schrecklich sein kann. Aber genau das ist es. In Jesus, in der Heiligkeit Gottes, ist etwas schrecklich und gut zugleich. Es ist beängstigend und sehnsuchtweckendes zugleich, weil es in Jesus zusammenkommt. Wir können die Heiligkeit Gottes nicht an Jesus vorbeidenken. Die Frage ist, zieht dich Heiligkeit an? Ist Heiligkeit etwas, wo du Sehnsucht danach hast, diesem Gott zu begegnen? Nicht nur dem Gott, den du so in deine Alltagstasche steckst und dich nachher wunderst, oh, warum ist dieser Gott nicht in der Lage, meine großen Probleme zu bewältigen? Vielleicht, weil du einen kleinen Gott hast, den du auf deine Bedürfnisse angepasst hast. Der passt in deinen Alltag, der passt in dein Leben. Aber es ist nicht der lebendige Gott. Das passiert manchmal. Wir reduzieren, wir lösen die Spannung auf, indem wir die Heiligkeit Gottes mit dem Profanen, mit dem Alltäglichen bedecken. Das ist anstrengend, das die ganze Zeit anzugucken, oder? Schon allein die Farbe, das Orange. Und wir verdecken es. So ein bisschen guckt draußen, wir sagen, oh, das ist okay, das reicht. Das bisschen Heiligkeit reicht. Und wir gehen so unseren Alltag. Und ab und zu werfen wir so einen Blick dahinter und dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen und denken, aber es ist zu anstrengend. Es ist zu anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Manche bedecken es nicht mit dem Alltag, indem sie sich ablenken, indem sie sich andere Sachen suchen, indem sie in Social Media, bei Netflix, in Computerspielen, in ihrer Arbeit oder irgendwo komplett untergehen. Und dann verdeckt sich das Heilige und sie vergessen, dass der heilige Gott mit ihnen auf die Arbeit geht. Dass wenn sie zu Hause das Mittagessen kochen, dass der heilige Gott da ist. Dass er gegenwärtig ist, dass seine Kraft da ist. Sie ist nicht irgendwo, sondern sie ist da. Aber es wird verdeckt. Es geht unter bei all der To-Do-Liste, bei all den To-Do-Listen, bei all dem, was wir zu tun haben. Andere verdecken es nicht mit dem Alltag. Andere verdecken es mit ihrem Wissen über Gott. Sie sagen, ja, ich weiß, dass Gott heilig ist. Und sie sind dann plötzlich versucht, ja, er ist vollkommen und ich will genauso vollkommen sein. Aber sie verdecken eigentlich Gottes Heiligkeit mit ihrem Bestreben, gut zu sein. Und sie versuchen und versuchen und werden immer wieder scheitern und sind so frustriert. Aber sie wissen, was richtig ist. Und sie sagen es allen anderen. Sie sagen allen anderen, was sie falsch machen. Sie wissen es ganz genau. Und vergessen, dass ihre Heiligkeit nichts ist im Vergleich zu Gottes. Wie willst du mit einem Sturm diskutieren? Wie willst du mit einem Feuer diskutieren? Das geht gar nicht. Heiligkeit ist so viel mehr. Und die Bibel fasst das zusammen in einer Bibelstelle. Klickst du mal weiter? Ja, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen, heißt es in Hebräer 10, Vers 31. Es ist schrecklich, wenn ich mit meiner Sünde, mit meiner Unzulänglichkeit vor den lebendigen Gott trete, ist es nicht schön. Es ist schrecklich. Es ist tödlich, es ist gewalttätig, es zerstört mich, weil der lebendige Gott so anders ist, dass ich da nicht aushalten kann, dass ich da nicht bestehen kann. Und die Bibel verwendet dafür unterschiedliche Bilder. Kannst du mal reinklicken? Sie verwendet einen Sturm. Und es ist schön, sich jetzt dieses Bild anzuschauen, ne? Hier aus dem Trockenen, ganz weit weg von diesen Wellen. Aber stell dir vor, du sitzt nicht hier auf dem Stuhl, sondern du stehst da auf der Mauer. Und zwar nicht bei dem Leuchtturm, sondern da, wo diese Welle bricht. Wo die plötzlich aufprallt. Da denkst du nicht, och nett hier am Meer, ne? Ist das nicht schön? Ich liebe das Meer. Nee, da denkst du dir, wohin, damit ich nicht von dieser Welle kaputt gemacht werde. Mose sieht einen brennenden Dornbusch und wir denken, ach, so ein kleiner Busch, der da brennt. Nee, da war wahrscheinlich ein Riesenbusch und wenn ein Busch brennt, dann brennt er. Und wir wissen, ah, okay, der brennt ja nicht lange und dann ist er weg. Aber der brennt und der verbrennt nicht. Das Feuer brennt und brennt. Und Feuer ist etwas, das ist nett, wenn man es so im Kamin gezähmt hat und sich das anguckt und sagt, ach, ist das schön. Kannst du das nächste Bild anmachen? Aber stell dir vor, du stehst davor. Wie bei einem Waldbrand. Es hört nicht auf. Es ist stark, es ist verzehrend, es nimmt alles mit. Und du weißt, okay, wenn ich hier länger bleibe, dann bin ich weg. Wir hatten in meiner alten Gemeinde, hatten wir jedes Jahr ein Osterfeuer. Und das war ungefähr so hoch wie hier so die Decke. Das war ungefähr die Höhe. Wir hatten einige Landwirte, die hatten gute Maschinen. Da konnten wir gut stapeln. Und da hatten wir ein Osterfeuer, da war es richtig trocken. Aber richtig, richtig trocken. Und sonst ist das Osterfeuer immer so kalt und nass gewesen. Und dann war man froh, so in der Nähe des Feuers zu sein. Nicht an diesem Osterfeuer. Du konntest über Stunden nicht in der Nähe dieses Feuers sein. Die Kinder spielten immer mal wieder, wie nah kann ich rankommen? Und du sahst die Panik in den Gesichtern der Eltern. Bloß nicht! Weil das zerstörerisch ist. Wir wissen das bei den Elementen. Das ist bei der Heiligkeit Gottes nicht anders. Was gibt dir die Idee oder den Gedanken, dass du mit deinen Werken auf irgendeine Art und Weise mit Gott diskutieren könntest? Stell dir vor, du stehst vor diesem Feuer, vor diesem Gott, der so heilig ist, dass er brennt wie ein Feuer. Und du stehst und sagst, du, aber ich habe jeden Tag die Bibel gelesen und ich habe sie besser verstanden als der Pastor. Der war nur in Eversbach, der hat keine Ahnung von Endzeit und der redet immer so lange. Das geht doch viel kürzer. Und dann verwendet er noch Bibelübersetzungen, die so, oh nee. Das war, ja, okay, mach das, viel Spaß. Wenn das deine Argumentation ist, viel Spaß. Oder wenn du dich aufregst, wie schlecht die anderen sind. Was die alles falsch machen. Diskutier das mal mit Gott. Bitte, ich halte dich nicht auf, bitte mach das. Jesus sagt, der Maßstab, mit dem du andere richtest, mit dem wirst du gerichtet werden. Und das war so, Gott, dafür bin ich zu feige. Das Risiko gehe ich nicht ein, weil ich weiß, dass es mein Ende sein wird. Ich werde es nicht überleben. Ganz gleich, was meine Versuche sind. Vielleicht bist du nicht gesetzlich oder vielleicht verdeckst du das auch nicht, aber du hast für alles eine Erklärung. Du machst das Heilige greifbar. Nee, das sind keine Geistesgaben, die haben ja aufgehört. Die gibt es nicht mehr. Das sind keine Wunder. Das sind die Menschen, die haben sich das eingebildet. Nee, das war kein Wunder. Das haben sie nur so gespielt. Oder. Und du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Mach das. Es wird so lange gut gehen, bis du vor dem lebendigen Gott stehst. Und ich sage das nicht, um dir Angst zu machen, sondern weil das meine Verantwortung ist. Genau davor warnt der Hebräerbriefschreiber. Er sagt, hey, wenn wir anfangen, diese Gnade Gottes zu verharmlosen, haben wir ein Problem. Denn es ist schrecklich, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist nicht schön. Und er benutzt dafür ein Beispiel von Leuten, die sagen, hey, ich habe ja Jesus, ich kann sündigen. Und er sagt, Leute, schon im Gesetz hieß es so. Wenn du absichtlich etwas machst, dann bist du raus. Wenn du bewusst sagst, nee, Gott wird mir schon vergeben. Das ist ja sein Job, hat Jane Fonda gesagt, eine Schauspielerin. Das zeigt, welche Geisteshaltung dahinter ist. Ja, Gott muss das doch machen. Nee, da muss gar nichts. Er will, aber er muss nicht. Und wenn du sagst, ja, der wird das schon machen, dann verlässt du dich, auf deine Logik, auf dein Bild von Gott, statt auf den gnädigen Gott. Klickst du mal in die nächste Stelle? Im selben Kapitel, wo es steht, dass es schrecklich ist, in die Hand des lebendigen Gottes zu fallen, steht dieser Vers. Und einige Verse davor, wo dieser Vers im Grunde aufgebaut wird. Aber der Autor sagt, wir wollen also vor Gott treten, den Heiligen, vor dem es schrecklich ist, in seine Hand zu kommen. Mit aufrichtigem Herzen und voller Glaubensgewissheit. Denn unsere Herzen sind besprengt worden mit dem Blut von Jesus. Und so wurde unsere Gewissheit rein von der Schuld, die es belastet. Und unser Leib wurde in reinem Wasser gebadet. Der Autor macht sehr deutlich, er sagt, hey, du allein wirst es nicht schaffen, vor diesem lebendigen Gott zu bestehen. Du brauchst ein Schutzschild, du brauchst jemanden, der dich beschützt, der dich im Grunde vor diesen Flammen bewahrt. Jemand, der dir so einen Hitzeschutz gibt, dass im Grunde nur das wegbrennt, was weg muss. Dieses Bild verwendet Paulus im 1. Korintherbrief. Dass er sagt, wenn Gottes Gericht kommt, dann brennen Sachen weg, die keinen Bestand haben. Aber wenn du dich flüchtest zu Jesus und sagst, Jesus, du, es ist schrecklich, vor dem lebendigen Gott zu sein. Und ich halte mich an dir fest. Das ist Glauben. Glauben ist Vertrauen. Es ist ein Festhalten. An dir halte ich mich fest. Nicht an dem, was ich weiß. Nicht an dem, was ich kann. Nicht an dem, was ich gemacht habe. Sondern ich halte mich an dir fest. Und du bist alles, was zählt. Du bist alles, was zählt. Und ich halte mich an dir fest, weil es um mein Überleben geht. Das ist nicht so, oh, ich habe mein Ticket in den Himmel und super. Sondern ich halte mich an dir fest. Dann verliert plötzlich die Heiligkeit nicht seine Kraft, nicht seine Macht, nicht seine Größe. Aber die Heiligkeit verliert seinen tödlichen Schrecken. Und so kann ich auf die Heiligkeit schauen. Und ich kann sehen meine Ungenügendheit und ich sehe, ich bin unvollkommen. Ich habe Sünden in meinem Leben, von denen wissen andere nichts. Aber da ist einer, der mich reinigt und der mir hilft. Der kann das wegmachen. Der kann mit mir arbeiten. Er will mit mir arbeiten, weil er mich liebt, weil er für mich gestorben ist. Denn er hat sein Blut. Ich bin beträufelt, ich bin besprengt worden mit seinem Blut, weil er sein Leben gegeben hat. Ich bin rein, nicht weil ich so toll bin, sondern weil er mich rein gemacht hat. Wisst ihr diese eine Stelle, wo es hieß, dass Jesus heilig ist? Wir sind gesalbt mit seinem Geist. 1. Johannes 2, Vers 20. Wir sind nicht heilig, weil wir so toll sind. Wir sind heilig, weil wir den Heiligen Geist haben. Weil er in uns lebt, weil wir gereinigt wurden. Deswegen sind wir heilig. Und deswegen können wir der Heiligkeit Gottes begegnen. Wir können uns ihm hinhalten und sagen, du, ich bin schuldig geworden. Ohne Scham. ohne sich verstecken zu müssen, ohne abdecken zu müssen vor der Heiligkeit, wie schlecht ich bin, sondern ich gehe hin zu Jesus und ich habe was rausgeholt aus den Schränken. Vielleicht kennen das einige von euch. Keine Angst, ich zieh's nicht an. Kennt ihr noch diese Taufgewänder? Die Leute, die sich taufen lassen, ziehen dieses Gewand an, um das zu symbolisieren. Sie ziehen Christus an. Und Paulus sagt, in Christus seid ihr eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Neue ist geworden. In der Taufe, in diesem reingewaschen werden durch Jesus, bin ich nicht mehr nackt vor Gott, sondern ich habe ihn um mich und er wird mich beschützen. Und die Frage ist, lasse ich mich darauf ein oder verdecke ich die Heiligkeit, vielleicht auch mit meinen frommen Werken? Oder klammere ich mich an ihm fest? Gott lädt uns ein. Gott lädt uns ein, dass wir auf ihn schauen. Und damit möchte ich schließen mit diesem Vers aus 2. Korinther. Vers 18, unten steht es leider falsch. Wir alle sehen, oder dort steht das Wort betrachten, also ein andauerndes Ansehen. Wir alle betrachten die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht, wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. So, wie es der Geist des Herrn bewirkt. Das ist Vertrautheit mit dem heiligen Gott. Ich schaue auf ihn und er schaut auf mich. Ich sehe ihn an und lasse mich ansehen. Immer wieder. Und wenn ich merke, dass ich die Heiligkeit zugedeckt habe, dann nehme ich im Alltag die Sachen weg und sage, ich schaue dich an. Ich schaue dich an, du bist heilig und Gott, ich darf eigentlich nicht. Aber ich schaue dich an. Und du bist eingeladen, jetzt hinzuschauen. Du bist eingeladen auf diesen Gott und ich möchte dich einladen, dass du vielleicht diesen Vers immer und immer wieder in deinem Alltag meditierst, ihn bewegst und auf den heiligen Gott schaust. Nicht nur hier gleich eine Entscheidung triffst, sondern dass du im Alltag immer wieder auf ihn schaust, aber umklammert an Jesus und zu sagen, Jesus, ich kann nicht bestehen. Aber das, was Paulus hier sagt, ist, wenn ich auf ihn schaue und wenn ich seine Heiligkeit sehe und seine Liebe gleichzeitig, dann werde ich verwandelt. Dann fängt er an mir zu arbeiten, dass ich sage, nee Gott, das Lästern, das gehört nicht zu mir. Das bin eigentlich nicht ich. Das Doofreden über Gemeinde, Gemeindeleitung oder wen auch immer, über meine Nachbarn, das soll nicht sein. Die Begegnung mit dem heiligen Gott wird dich verändern, wenn du auf ihn, auf Jesus schaust. Dazu bist du eingeladen, wenn wir jetzt dieses Lied heilig singen.